Sind denn alle Sterne im Universum tatsächlich geeignet dafür, Leben zu tragen, also in ihrer Umgebung Leben zu tragen, ja oder nein? Sterne. Sterne entstehen aus Gaswolken und wenn eine Gaswolke unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbricht, dann entstehen Sterne. Es gibt große Sterne und kleine Sterne. Die großen Sterne fusionieren, also verschmelzen ihre Prozesse im Innern, verlaufen sehr, sehr viel schneller als die Prozesse bei den kleinen Sternen. Warum? Weil ein Stern ein Gleichgewichtsgebilde ist. Nämlich die Schwerkraft des Sterns zieht alles nach innen und während der Verschmelzung von Atomkernen wird Energie frei. Dadurch wird ein Druck aufgebaut, der nach außen drückt. Und das Gleichgewicht dieser beiden Kräfte, nämlich der Schwerkraft nach innen und der Druckkraft nach außen, lässt den Stern in einer gewissen Balance sein. Und solange diese Balance in Ordnung ist, wird der Stern einfach nur scheinen und strahlen. Das ist das, was die Sonne seit 4,5 Milliarden Jahren tut und auch noch mindestens weitere 4,5 Milliarden Jahren tun wird. Also Sie können ganz beruhigt sein, die ist in hervorragendem Zustand, die gute. Also, dann ist aber auch klar, dass ein Stern, der sehr schwer ist, der erzeugt einen sehr viel höheren Druck in seinem Inneren als ein Stern, der leichter ist. Ein höherer Druck heißt eine höhere Temperatur und bei höherer Temperatur vergehen und verlaufen die Fusionsprozesse sehr, sehr viel schneller als bei einer niedrigen Temperatur. Auf diese Art und Weise verbrennt ein Stern von 50 Sonnenmassen seinen Wasserstoff innerhalb von wenigen Millionen Jahren, während die Sonne eine Lebensdauer von 10 Milliarden Jahren hat. Das heißt also, ein großer Stern ist heiß, ein kleiner Stern ist kühl. Ein großer Stern lebt kurz, ein kleiner Stern lebt lang. Die Temperatur des großen Sterns ist wahnsinnig hoch, seine Lebensdauer ist entsprechend klein und so weiter. Okay, die Kernfusion ist die entscheidende Energiequelle und irgendwann hört natürlich dieser Fusionsprozess mal auf. Und zwar genau dann, wenn in einem Stern gewisse Elemente erreicht sind. Bei den ganz großen Sternen, und darauf will ich zunächst mal kommen, die sind nämlich gar nicht so unwichtig. Und zwar deswegen, weil sie explodieren und dem Universum die Möglichkeit geben, in einem großen Materiekreislauf überhaupt erst mal wieder die Möglichkeit geben, Planeten zu machen, nämlich Planeten mit einer festen Oberfläche. Nicht Gasplaneten, die aus Wasserstoff und Helium bestehen, sondern Planeten so wie unsere Erde, mit einer festen Oberfläche. Wir stehen ja hier auf Silizium, Magnesium, Aluminium, Eisen und Nickel. All diese Elemente müssen ja irgendwo herkommen. Ne? Ich bin hier in einem Studio, mir gegenüber sitzt jemand. Eine Kohlenstoffeinheit, müsste man als Physiker sagen. Ne? Tatsächlich. Menschen sind nichts anderes als Kohlenstoffeinheiten. Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, bisschen Phosphor, Fluor in den Zähnen, Jod in der Schilddrüse und so weiter. Das ist eigentlich alles. Kalzium in den Knochen, das darf man nicht vergessen. Und noch viele andere Spurenelemente. Aber diese Elemente müssen irgendwo herkommen. Und die sind ja nicht von Anfang an hier gewesen, sondern sie sind gekommen, mindestens durch eine, möglicherweise mehrere Explosionen von großen Sternen. Was passiert da eigentlich, wenn also so eine Supernova explodiert? Dann werden also die Hüllen, die mit den schweren Elementen angereichert sind, ins Universum zurückgeschossen. Die explodiert förmlich mit Geschwindigkeiten von bis zu 20.000 Kilometer pro Sekunde. Werden die Hüllen von solchen Sternen ins Universum zurückgejagt. Und man kann auf Aufnahmen sehen, dass also tatsächlich die gesamte Bandbreite des Periodensystems tatsächlich von den Sternen geliefert wird. Und diese Sterne, also diese großen Supernovae, die haben eben eine sehr, sehr kurze Lebensdauer. Und insgesamt ist der Materiekreislauf in unserer Milchstraße so auf, ja, der pumpt quasi mit einem Schlag von 30 Millionen Jahren immer wieder schwere Elemente ins Universum zurück. Und jetzt kommt's. Diese Supernovae, Sie können sich vorstellen, wenn so ein Stern explodiert, bleibt kein Auge trocken, in der Nähe auf jeden Fall nicht. Es sollte kein Planet in der Nähe einer Supernova sein. Der wird sicherlich nie wieder leben. Der wird schon vorher keine Lebewesen gehabt haben. Warum nicht? Weil dieser Stern so wahnsinnig heiß war, dass er sein Maximum an Leuchtkraft im UV-Bereich hat. Also im ultravioletten Strahlungsbereich. Und diese Strahlung erlaubt es kaum, irgendeinem Molekül auch sich nur zusammenzubauen, geschweige denn zu komplexen Molekülen zu werden, so wie wir das zum Beispiel darstellen. Wir sind eine außerordentlich komplexe Molekülansammlung und wir könnten nicht auf einer Welt leben, die ständig unter Ultraviolettbeschuss steht. Aber davon mal ganz abgesehen, eine Supernova ist eine absolut tödliche Angelegenheit für komplexes Leben in einem Radius von 30 Lichtjahren. Weil nämlich bei einer Supernova-Explosion eben auch Gammastrahlung frei wird. Und dieser Gammablitz wäre enorm. Man kann das ausrechnen. Für die Erde zum Beispiel würde es bedeuten, dass also nicht nur erhebliche Schäden der organischen Materials da wären, sondern zum Beispiel auch große Teile der Ozonschicht abgebaut würden, dadurch, dass Lachgas in großen Mengen entsteht und dabei die Ozonschicht total zerstört wird. Also summa summarum, Supernovae sind ja wie fast immer im Leben zwei Seiten einer Medaille. Die eine Seite ist die positive Seite, dass sie dafür gesorgt haben, dass es überhaupt schwere Elemente im Universum gibt, die neuen Gaswolken wieder zur Verfügung stehen, um zu Sternen zu werden. Auf der anderen Seite sind Supernovae allerdings auch echte Killer. Und vor allen Dingen sind sie völlig ungeeignet für Leben, weil sie sich viel zu kurz entwickeln. Denn das Prinzip der Durchschnittlichkeit, wir sind ja der Durchschnitt. Wenn wir aber der Durchschnitt sind, dann dauert die Entwicklung bis zum intelligenten Lebewesen auf einem Planeten 4,5 Milliarden Jahre. Tja, das heißt, wir können gar keine Sterne zulassen, die nicht mindestens 4,5 Milliarden Jahre leben. Das führt dazu, dass man die Sterne, die schwerer sind als 1,2 Sonnenmassen, komplett abschalten muss. Die sind für unsere Diskussion völlig uninteressant. Diese Sterne entwickeln sich viel zu schnell, können also, wenn das Prinzip der Durchschnittlichkeit angewendet wird, überhaupt nicht benutzt werden. Wir werden sehen, es gibt noch eine andere Schranke, nämlich dass Sterne, die kleiner sind als 0,8 Sonnenmassen, ebenfalls nicht verwendet werden können, weil deren Strahlung zu schwach ist. Die sind nämlich so kühl, dass sie hauptsächlich im roten bzw. infraroten strahlen. Und Sie wissen ja, wenn Sie Hunger haben, dann können Sie sich nicht in eine Mikrowelle legen. Obwohl Sie möglicherweise durch die Mikrowellenstrahlung jede Menge Kalorien auf Ihre Haut aufnehmen würden, Sie werden nicht satt. Warum nicht? Weil Sie chemische Energie in einer ganz bestimmten Art und Weise aufnehmen müssen. Wir Menschen sind darauf angewiesen, Energie in einer ganz bestimmten Art und Weise aufzunehmen. Und es nützt überhaupt nichts, einen Planeten um einen Stern herum anzubieten, der eben nur im Infraroten strahlt. Ja, außerdem werden wir sehen, dass ein solcher Planet so nah an diesen Stern herankommen muss, dass er in seinen Eigenschaften dramatisch, außerordentlich dramatisch beeinflusst wird. Aber gut, kommen wir zurück zu unserem großen Stern. Der ist also gestorben und das war's. Also, und diese Betrachtung zeigt bereits, dass man bei der Anzahl der Sterne im Universum schon Einschränkungen machen kann, die sogar naturwissenschaftlich absolut in Ordnung und seriös sind. Das ist kein Science-Fiction, sondern wir können klipp und klar sagen, da die Naturgesetze im Universum überall gleichgültig sind, werden auch die Sterne überall im Universum so funktionieren, wie wir es bis jetzt gekannt haben. Es wird keine Sterne geben, die diesen Naturgesetzen, die wir kennen, widersprechen, sondern sie werden tatsächlich als Fusionsreaktoren so funktionieren, wie ich das Ihnen erzählt habe. Und dann ist klar, dass also alle schweren Elemente aus diesen Sternen kommen, aber dass natürlich irgendwann für einen Stern auch mal Schluss ist und dass seine Lebenserwartung extrem davon abhängt, wie schwer er ist. Und wenn er zu schwer ist, dann stirbt er eben zu schnell und dann kann nach dem Prinzip der Durchschnittlichkeit auch kein Leben haben. Das war's. Nun, also übrigens habe ich Ihnen gerade eben, fällt mir gerade ein, den ersten Chauvinismus unter die Großhirnrinde gejubelt, nämlich die Geschichte, dass wir der Durchschnitt sind. Sie wissen ja, Chauvinismus ist der Glaube an die Überlegenheit der eigenen Gruppe. Und wenn wir als Naturwissenschaftler über das Thema sind wir allein im Universum sprechen, dann müssen wir natürlich gewisse Annahmen machen. Und die erste Annahme war, dass wir der kosmische Durchschnitt sind. Absoluter Durchschnitt. Wenn wir der kosmische Durchschnitt sind, dann gibt es also den sogenannten G-Stern-Chauvinismus, dass es sich nämlich um einen Stern handeln muss wie unsere Sonne. Ein sogenannter G-Stern, kann man sich gut merken, ist ein guter Stern, weil sie nämlich genau die Eigenschaften hat, die es möglich gemacht hat, dass wir auf einem Planeten leben können in ihrer Nähe. Diese Sterne sind die einzigen Sterne, die wahrscheinlich Leben tragen können, weil sie genau die richtige elektromagnetische Strahlung abgeben. Die Sonne ist ein Stern, der heute mit 4,5 bis 4,6 Milliarden Jahren eine Oberflächentemperatur von 6000 Grad, angenehmen 6000 Grad. Die Sonne hat eine Masse von 300.000 Erdmassen, ihr Radius ist 700.000 Kilometer. Darunter kann sich kein Mensch was vorstellen. Deswegen vielleicht eine andere Zahl. Wenn man mit einer Boeing 747 die Sonne umkreisen wollte, müsste man 2 Monate fliegen. Nur, dass man mal so eine Ahnung hat. Das zieht sich also dann doch. Das ist ein ziemliches Teil. Und sie wird eines Tages natürlich sterben, wenn sie ihren Wasserstoff zu Helium verbrannt hat im Innern, beziehungsweise ihren Helium zu Kohlenstoff und vielleicht noch ein bisschen zu Sauerstoff verbrannt hat. Dann wird die Sonne als kleiner weißer Zwerg, der ungefähr so groß ist wie die heutige Erde, also ein paar tausend Kilometer im Radius hat, dann wird sie für immer verglühen. Und die Frage ist natürlich, ob unsere Vorstellung, dass die Sonne ein besonderer oder ein durchschnittlicher Stern ist, ob das tatsächlich richtig ist. Das ist die große Frage, um die wir uns jetzt mal kümmern wollen. Beziehungsweise, welche Eigenschaften hat denn unser Planetensystem? Ist da vielleicht ist da doch irgendwas Besonderes dran? Und wir fragen uns hinterher, müssen uns gar nicht wundern, dass wir bis jetzt noch keine Außerirdischen irgendwo getroffen haben, weil wir möglicherweise die Einzigen sind. Ich meine, kleine Abschweifung, kleines Intermezzo. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber wenn Sie sich mal so vorstellen, die Milchstraße, die ist 10 Milliarden Jahre alt, also fast so alt wie das Universum. Und in dieser Milchstraße haben sich ständig Sterne in chemische Elemente verändert. Diese chemischen Elemente sind teilweise ans interstellare Medium, also an das Material zwischen den Sternen zurückgegeben worden. Und es braucht natürlich erstmal eine gewisse Zeit, bis eine Milchstraße genügend schwere Elemente hat, damit auch in ihr genügend Systeme entstehen können, auf die Planeten auftauchen können. Am Anfang bestanden alle Sterne nur aus Wasserstoff und Helium. Da konnten überhaupt keine Planetensysteme da sein. Bis in einer Milchstraße, und unsere Milchstraße ist ja so eine Scheibengalaxie, die sich dreht, bis in einer solchen Milchstraße genügend schwere Elemente da sind, das könnte ein ganz wichtiger Faktor sein, Möglicherweise sind wir heutzutage, und das ist eine der Thesen, die heute in der Astrophysik ernsthaft diskutiert werden, möglicherweise sind wir die allerersten in der Milchstraße, die zu lebendigen Wesen geworden sind, weil vorher noch gar nicht genügend Elemente da waren, um überhaupt auf einem Planeten Leben erzeugen zu können. Aber gehen wir mal zurück zu unserer Sonne. Was könnte an unserer Sonne besonders interessant sein? Nun, unsere Sonne ist einer von vielen G-Sternen, die es gibt. Es gibt ungefähr nur vielleicht 100 Millionen G-Sterne. Und allerdings sind 75% davon ungefähr 75% davon sind Doppel- oder Dreifachsysteme. Das heißt, da drehen sich Sterne umeinander. Da kann man sich schon vorstellen, dass es verdammt schwierig ist, für Planeten in einem Doppelsternsystem zu existieren, weil die Teilchen entweder auf den einen Stern fallen oder auf den anderen. Auf jeden Fall gibt es so gut wie keine Möglichkeit, dass ein solches System in einem Doppelsternsystem tatsächlich aufgebaut werden kann. Also können wir die auch schon mal wegnehmen. 3/4 sind schon vorbei. Nun, unsere Sonne hat keinen Begleiter. Sie hat als Begleiter die Planeten. Die Planeten bieten nur 1% der Gesamtmasse an, 99% der Masse des Sonnensystems ist in der Sonne drin. Allerdings haben die Planeten 99% des Drehimpulses, also der Rotationsenergie. Die steckt in den Planeten, während die Sonne so gut wie überhaupt keine Drehenergie mehr hat. Die dreht sich sehr langsam, nämlich am Äquator mit 25 Tagen, am Pol mit 30 Tagen. Das heißt also, die Sonne ist ein extrem langsamer Dreher. Und das Interessante ist, dass wir heute das ist nach wie vor eine der wichtigsten Fragen der Planetologie bzw. der Physik des Sonnensystems. Wie hat die Sonne das eigentlich gemacht, ihren Drehimpuls, also ihre Rotationsenergie, an ihre Umgebung abzugeben? Denn es gilt der Drehimpulserhaltungssatz. Jetzt muss ich leider wieder kommen mit der berühmten Eiskunstläuferin. Sie können aber auch einen Eiskunstläufer nehmen. Denken Sie daran, wenn so jemand sich auf dem Eis dreht und die Arme anzieht, dann wird er schneller. Er dreht sich schneller. Und das hat damit zu tun, dass der Drehimpuls tatsächlich nicht verloren gehen kann. Der bleibt da. Ja? Und der Drehimpuls hat was damit zu tun, wie groß so ein System ist. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Gaswolke, die ganz langsam rotiert. Und diese Gaswolke schrumpft unter ihrem eigenen Gewicht zusammen. Was macht der Drehimpuls? Der wird immer größer, die Rotationsgeschwindigkeit wird größer. Wenn aber so eine Gaswolke tatsächlich zum Stern werden soll, dann ist natürlich eine zu große Drehung ist da ein Hemmnis. Denn das kennen alle, die mal Karussell gefahren sind. Wenn das Karussell sich richtig dreht, dann tritt eine Kraft auf, die einen nach außen reißt. Das heißt, der Kollaps eines Sterns in einer Gaswolke würde behindert werden, wenn die Wolke sich zu schnell dreht. Also irgendwie muss die Wolke und namentlich der Stern es geschafft haben, den Drehimpuls auf die Planeten außenrum zu verteilen. So. Und denken Sie immer dran, der Außerirdische ist auch nur ein Mensch. Bei dem ist es ganz genauso gelaufen. Also, ein Planetensystem um einen Stern herum wird immer in so einer Scheibe sein. Und wenn jetzt der Drehimpuls um diese Planeten herum zu gering ist, dann hat man ein Riesenproblem am Hals. Denn die Bahn eines Planeten um seinen Stern hängt ab von seiner Drehgeschwindigkeit um den Stern. Wenn ein Planet sich zu langsam dreht, dann muss er also näher ran. Denn die Planetenbahn in unserem Sonnensystem, in jedem anderen auch, ist wieder eine Gleichgewichtssituation, nämlich Zentrifugalkraft nach außen, Schwerkraft nach innen. Wenn der Stern nicht in der Lage ist, seinen Drehimpuls an die Umgebung abzugeben und die Planeten sich zu langsam drehen, dann werden sie alle sehr, 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 sehr nah an ihrem Stern sein. Und wenn sie sehr nah an ihrem Stern sind, dann wird es natürlich wahnsinnig heiß. Und sehr heiß bedeutet, es gibt kein Leben. Also unbedingte Voraussetzung für die Entwicklung von Leben in einem Planetensystem ist, dass dem Stern es vorher gelungen ist, seinen Drehimpuls irgendwie an die Umgebung abzugeben. Aber nicht nur das, der Planet muss sich selber auch noch schnell genug drehen. Das heißt, er muss um seine eigene Achse sich schnell genug drehen, dass nicht die eine Seite immer, ja, wie soll man sagen, durchgeglüht wird, durchgeheizt wird und die andere Seite ist eiskalt. Jetzt können Sie natürlich sagen, da gibt es ja immer noch den Übergangsbereich. Aber gerade der Übergangsbereich ist eine absolute Katastrophe, weil die Druck- und Temperaturverhältnisse auf einem solchen Planeten so katastrophal wären, dass in dem Übergangsbereich zwischen ganz kalt und ganz heiß wahnsinnige Winde wehen würden. Also das ist es auch nicht. Wir brauchen also Planeten, die sich schnell genug drehen um ihre eigene Achse und aber auch solche, die entsprechend schnell genug sich um ihren Stern herumdrehen, damit sie weit genug von dem Stern entfernt sein können. Denn das ist der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will. Die Leuchtkraft der Sonne entscheidet darüber, in welchem Abstand von ihr es eine Zone gibt, die man als bewohnbare Zone definiert.